Irmgards Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin Robin Alexander und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diesen Freitag. Heute ist der 8. November. Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisiert die NATO und wählt dabei ein drastisches Bild. Im Interview mit dem britischen Economist verlegt er das Verteidigungsbündnis verbal nicht nur auf die Intensivstation, er sagt sogar, was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der NATO. Zitat Ende. Das ist ein düsteres Bild, das Macron im Interview von der NATO zeichnet. Die Amerikaner würden den europäischen Partnern den Rücken zudrehen, es gäbe keine Koordination bei strategischen Entscheidungen und das NATO-Land Türkei zeige ein aggressives Verhalten. Überraschen dürfte die europäischen Partner vielleicht die harten Worte, die Macron gewählt hat. Sein Anliegen dagegen ist ihnen schon länger bekannt. Der französische Präsident will sich von der NATO absetzen und nicht weniger als eine europäische Armee. Schon vor einem Jahr hatte er die Chuzpe, das auch im Weißen Haus zu sagen, ins Gesicht von Donald Trump.
I do believe that we need more European capacities, more European defense in order to take this part of the burden. When President Trump has to protect or to defend one of the states of the United States, he doesn't ask France or Germany or another government of Europe to finance it. But that's why I do believe that we need more European defense in this framework.
Danach hatte sich Trump noch über die Idee lustig gemacht und gefordert, Frankreich und auch Deutschland sollten lieber ihre NATO-Beiträge zahlen.
I mean, Germany honestly is not paying their fair share. I have great respect for Angela and I have great respect for the country, but they're not paying what they should be paying. They're paying close to 1% and they're supposed to be paying 2%. And the United States over the years got to a point where it's paying 4.3%.
Beim NATO-Gipfel Anfang Dezember könnte sich Trump aber einer neuen Situation gegenübersehen. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will Deutschlands Sicherheitspolitik neu aufstellen. Und auch wenn sie sich zur NATO bekennt, betont sie dabei die Rolle der Europäer.
Wir wollen und wir werden die europäische Zusammenarbeit in der Verteidigung verstärken. Alle Vorschläge zur Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit zur Sicherheit und Verteidigung stärken dabei und müssen dabei immer den europäischen Arm innerhalb der NATO stärken.
Über diese Rede von Kramp-Karrenbauer spreche ich gleich mit Dr. Ulrike Franke. Sie ist Verteidigungsexpertin beim European Council on Foreign Relations.
Dass Frau Kramp-Karrenbauer quasi die Aussage gemacht hat, Deutschland profitiert eigentlich wie kein anderes Land von der aktuellen Weltordnung und das gibt es nicht zum Nulltarif.
Unsere Themen außerdem. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich über die viel kritisierte Halbzeitbilanz der Großen Koalition und über den Vorschlag von Norbert Walter Borjans, die SPD brauche keinen Kanzlerkandidaten in der aktuellen Situation.
Ich bin schon etwas irritiert, dass Norbert jetzt diese Kanzlerkandidatenfrage so plötzlich in den Vordergrund gestellt hat. Die Kanzlerkandidatur ist auch eine Selbstachtung und letztlich auch eine Selbstverpflichtung, also aufzutreten, das hat mich schon getroffen.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, warum der Albtraum aller Hoteliers, Airbnb, ein Traum für die Anleger an der Wall Street werden könnte. Wir sprechen darüber, wie Fledermäuse die Berliner Bauverwaltung mal wieder der Lächerlichkeit preisgeben und sie hören, wie es klingt, wenn Marius Müller-Westernhagen sich selbst covert im Blues-and-Country-Stil. Es sind harte Zeiten für die SPD. Wie sie es auch anstellt, irgendwie ist es immer falsch. Die neueste Ohrfeige gibt es vom Bürger für die Sozialdemokraten für ihre Suche nach einem neuen Vorsitzenden-Duo. Bei einer Umfrage von YouGov sagen 36%, dass keines der beiden noch im Rennen befindlichen Duos die Partei führen sollen. Also weder Clara Geiwitz und Olaf Scholz noch Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Letzterer hatte diese Woche in seiner Partei für Aufsehen gesorgt, als er empfahl, die SPD solle am besten ganz auf einen Kanzlerkandidaten verzichten. War das ein kluger Vorstoß? Wohin steuert die Partei? Ist sie überhaupt noch zu retten? Antworten dazu jetzt von Rolf Mützenich. Er ist seit Ende September Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Mein Podcast-Kollege Michael Bröker hat mit ihm gesprochen.
Schönen guten Tag, Herr Mützenich.
Guten Tag.
Worüber sollen wir reden? Über den 1. FC Köln oder über die SPD?
Machen wir den FC ein bisschen später.
Aber beide in einem bemitleidenswerten Zustand gerade, oder?
Ach ja, Mitleid ist nicht, glaube ich, der richtige Begriff, sondern es ist noch eine Menge Arbeit zu leisten, sowohl für die Mannschaft in Köln mit allen. Und die SPD ist so aufgestellt zurzeit, dass ich durchaus Hoffnung habe, dass wir uns in den nächsten Wochen einer Öffentlichkeit präsentieren, die davon überzeugt ist, das ist die richtige Partei.
Fangen wir mal mit der Großen Koalition an. Herr Mützenich, Sie sind Fraktionschef der SPD. Früher gab es einen sehr engen Austausch zwischen Herrn Struck und Herrn Kauder. Die hatten immer ihre Büros mit so einer Geheimtreppe hinten verbunden. Ist die inzwischen zugenagelt oder gibt es diese Treppe noch?
Nee, die gibt es noch und die ist auch sehr sinnvoll, weil wir tauschen uns natürlich in den Koalitionsfraktionen aus und wir treffen uns jeden Dienstagmorgen zu einem Abgleich über die Sitzungswoche, die bevorsteht. Und die Treppe hat wenige Stufen, von daher sind wir relativ schnell verbunden.
Das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen beiden, Herr Brinkhaus und Herr Mützenich, ist also intakt?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir durchaus Verabredungen treffen können, die uns durch die Sitzungswochen helfen.
Sie als Große Koalition haben eine Bilanz vorgelegt, 84 Seiten, da kann man sich durcharbeiten, ist viel Prosa, viel politische Rhetorik drin. Geben Sie mal der Halbzeitbilanz der Großen Koalition eine Schulnote.
Ach, ich bin nicht gut in Schulnoten verteilen, weil ich glaube, es ist ja sozusagen auch eine ganze Mannschaft, die da auf dem Platz ist, wenn ich nochmal die Einleitung von Ihnen nutzen darf. Und deswegen vergibt man ja nicht an Einzelne eine gewisse Beurteilung, sondern dem Gesamtbild. Und das Gesamtbild auf diesen vielen Seiten zeigt doch, dass sowohl die Regierung, aber auch die Koalitionsfraktionen heftig gearbeitet haben. Die Richtungsschnur ist der Koalitionsvertrag. Und da ist eine Menge auf den Weg gebracht worden. Und ich will auch einfach darauf hinweisen, es ist eben nicht nur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, was für uns Sozialdemokraten wichtig ist. Wir wollen den Rechtsstaat gestalten. Wir wollen aber auch in der internationalen Politik etwas erreichen. Viele andere Bereiche. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass, wenn man es dann lesen will und auch zur Kenntnis nehmen will, es überzeugt.
Dass viel erreicht wurde und damit eigentlich auch noch 2 Jahre weiter regiert werden sollte, richtig?
Es ist auf jeden Fall erstmal eine Bestandsaufnahme, die Grundlage für die Diskussion in meiner Partei ist. Das entscheidet nicht die Fraktion, das entscheidet nicht die Regierung. Die Partei hat damals über den Koalitionsvertrag verhandelt. Und warum wir überhaupt zu der Bestandsaufnahme gekommen sind, hat ja etwas damit den Erfahrungen der früheren Großen Koalition zu tun. Da waren wir auch relativ erfolgreich und wollten uns aber vergewissern, dass wir noch einige Themen zu behandeln haben, die uns am Herzen liegen. Und auch das ist jetzt sehr wichtig, dass wir nochmal innerhalb der SPD vor dem Bundesparteitag sagen, wir wollen über die sachgrundlose Befristung zum Beispiel reden und viele andere Dinge. Und das ist auch Teil dann auch der Bestandsaufnahme.
Aber es ist doch verrückt, oder? Sie haben selber einige Punkte angesprochen, die Große Koalition umgesetzt hat. Ich könnte ergänzen, Kita-Gesetz, mehr Kindergeld, mehr sozialer Wohnungsbau, höhere BAföG-Zahlungen, also viel auch sozialdemokratische Programmatik. Aber woran liegt das, dass die Inhalte nicht nach vorne dringen? Natürlich, weil die Protagonisten der Regierung, das sind meistens die Minister, sich gegenseitig beschimpfen. Wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, was Herr Maas gesagt hat und getan hat und daraufhin wieder die CDU ihn angreift. Menschen gehen doch nur dann miteinander so um, wenn sie eigentlich nicht weiter miteinander umgehen wollen, oder?
Naja, insgesamt ist das Klima schon gut. Sie haben eben angesprochen, wo ist die Treppe zu Herrn Brinkhaus und Herrn Dobrindt? Und auf der anderen Seite, ich glaube, im Kabinett zumindest das, was ich höre, ich bin ja nicht dabei, ist im Grunde genommen durchaus ein gutes Einvernehmen, auch der Versuch, über Wege und Brücken letztlich zu gehen und zueinander zu finden. Ja, die Auseinandersetzung zwischen der Verteidigungsministerin und dem Außenminister hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir im Koalitionsausschuss zusammensitzen und ein paar Stunden später einen Vorschlag hören, der eigentlich genau dahin gehört hätte. Da sind ein paar Verwerfungen, aber auf der anderen Seite, das sind beides Saarländer, die kommen schon zurecht.
Aber Herr Mützenich, Herr Scholz hat ja auch nicht im Koalitionsausschuss seinen Vorstoß zur Einlagensicherung bekannt gegeben. Manchmal scheint man sich ja auch mit Alleingängen profilieren zu wollen, auf beiden Seiten.
Na, ich glaube nicht, dass es im Grunde genommen darum gegangen ist, letztlich, was Herr Scholz jetzt auch vorgeschlagen hat, das ist ja nicht eine komplette Kehrtwende, sondern es ist eine Überlegung des Finanzministers, der eben auch im Konzert mit seinen europäischen Kollegen eben überlegen muss, wie kommt er auch in diesem Feld mit neuen Ideen vor. Und ich habe gar nicht so groß gehört, dass da eine massive Kritik dran entstanden ist. Da soll jetzt eine Debatte drum passieren. Und ich finde das, was er jetzt aufgeschrieben hat, durchaus interessant, auch gerade für die Bevölkerung.
Kann es sein, dass die Grundproblematik in den Schröder-Jahren entstanden ist, weil dort eben zwar eine Agenda 2010, aber nicht ein Mindestlohn eingeführt wurde? Wäre diese Verknüpfung heute vielleicht ein Modell gewesen, wo die SPD nicht bei 14-15% landet?
Also man wird natürlich immer klüger, gar keine Frage. Ich sowieso jeden Tag, aber auf der anderen Seite...
Auch in diesem Gespräch schon, Herr Mützenich?
Ich muss nachher mal gucken, ob ich was ich daraus mitnehme. Aber warum nicht? Ich glaube schon, weil Sie fragen ja auch Dinge, die vielleicht der ein oder andere, die Kollegin oder Kollegen fragt. Und vielleicht ist es ja auch nicht überzeugend. Und ich werde mich nachher nochmal auch testen, ob es richtig in dieser Richtung gewesen ist. Aber es ist auch meine Überzeugung, die ich hier sage. Nur ich will einfach nochmal darauf hinweisen, ich glaube, dass eine der Schwächen auch der Diskussion, die Schröder damals ja auch im Bundestag geführt hat, gewesen war, dass sie sozusagen immer die erwartete, auch manchmal von ihren Kollegen damals erwartete Hauruck-Rede sein sollte, die dann einen ganz neuen Kurs einschlägt. Und ich glaube, Gesellschaften, um sie in ihren jeweiligen sozialen Gruppen zu versöhnen, brauchen auch eine Diskussion über diesen Weg. Ich weiß, Ich habe das auch damals angesprochen gehabt und da ist mir gesagt worden, nein, wir brauchten das, wir mussten überraschen. Wir standen sozusagen knapp vor der Kante. Aber es ist letztlich wichtig, auch bei richtigen Fragen, wie wir damals Sozialbereiche neu aufgestellt hatten, können wir alle mitnehmen. Und das hat ja auch den Bruch ein bisschen mit den Gewerkschaften gezeigt, dass eine gewisse Vorarbeit doch notwendig gewesen wäre.
Mhm. Sind wir eigentlich bei dem Europakapitel, das die Koalition in der ja ganz nach vorne vereinbart hat, aus dem sozialdemokratischen Idee von Martin Schulz heraus, das ist das wichtigste Thema der nächsten Jahre. Was ist dort eigentlich noch zu erwarten in den nächsten zwei Jahren?
Naja, für uns, und das ist ja auch etwas, wo wir versuchen müssen, auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag zu überzeugen. Es gibt eine Ratspräsidentschaft Deutschlands in der zweiten Jahreshälfte im kommenden Jahr.
Wo vor allen Dingen die Kanzlerin im Fokus stehen wird?
Ja, öffentlich schon, aber inhaltlich wollen wir Sozialdemokraten vorkommen. Und da geht es schon darum, was wir auch versucht haben, bei der Europawahl niederzulegen, nämlich auch nicht nur ein Konstrukt des Binnenmarktes, der Wirtschaft und wo der vielleicht der Einzelne untergeht in Europa, sondern eben auch darüber zu diskutieren, macht es Sinn, über eine Abgleichung der Mindestlöhne das hier zu schaffen, was ja auch immer von Einzelnen als Konkurrenz dann begriffen wird. Also, dass wir eben auch ein soziales Europa versuchen zu bauen, auch stärkere rechtsstaatliche Verordnungen zu schaffen. Ich finde, dass Europa ausweisen muss, auch in der Ratspräsidentschaft von Deutschland, dass es uns wichtig ist, dass es eine europäische Flüchtlingspolitik gibt, aber auch ein europäisches Sozialrecht. Alles das sind Dinge, wo ich glaube, der Mehrwert auch für den Einzelnen, aber auch für die Gruppe dann ersichtlich ist. Und die Kanzlerin wird öffentlich auftreten, ja, aber wir werden doch eine Menge versuchen, wenn wir noch dabei sein würden, auch letztlich mit unseren Ministern unsere Themen in der Europäischen Union zu verankern. Und da hoffe ich auch gerade auf ein europäisches Parlament, was uns da ein bisschen vorantreibt.
Herr Mützenich, Sie sind ja Kölner. Müssen Sie als Kölner eigentlich den Kölner Bewerber für den SPD-Vorsitz wählen?
Er kommt ja aus Krefeld, er ist ja in Krefeld geboren, nach meinem Kenntnisstand.
Er selbst bezeichnet sich ja als Herzensköllner.
Ja, wir sind offen für viele, die sich auch in Köln beheimatet fühlen. Das ist ja auch in meinem engsten Familienkreis so. Von daher habe ich da eine große Toleranz, aber es geht ja nicht sozusagen um Einwanderung hier, sondern es geht letztlich darum, wie wir die SPD aufstellen sollen.
Und?
Naja, ich bin schon etwas irritiert, dass Norbert jetzt diese Kanzlerkandidatenfrage so plötzlich in den Vordergrund gestellt hat, dass er gesagt, sie sei ein lässliches Übel oder wie hat er gesagt, wir können darauf verzichten.
Vielleicht ist er einfach nur Realist?
Nein, ich glaube eben nicht, sondern ich bin damals 1975 und ich weiß nicht, wann Norbert eingetreten ist, in eine SPD eingetreten, die sich nicht nur gesagt hat, wir sind Volkspartei, wir sind nicht nur der Betriebsrat der Gesellschaft, sondern wir sind eine Partei, die an ganz verschiedenen Feldern arbeitet. Und ich bin derjenige, der das weiterhin auch glaubt, auch letztlich dafür arbeitet. Und die Kanzlerkandidatur ist auch eine Selbstachtung und letztlich auch eine Selbstverpflichtung, also aufzutreten. Das hat mich schon getroffen.
Ich entnehme Ihren Worten, Sie haben Herrn Scholz schon gewählt.
Ich bin gar nicht so schnell mit dem Wählen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit.
Wir haben jetzt 30.11.
Naja, eben. Was haben wir heute? Heute ist der 7. Ne?
Aber Sie wissen schon, wen Sie wählen.
Ich bin relativ sicher, aber das mache ich mit meinem engsten Kreis aus. Ich gebe auch keine Wahlempfehlungen, sondern ich möchte mich einfach um Inhalte kümmern. Und ich muss auch sagen, mich ärgert auch manchmal, dass das immer nur über die, das hört sich jetzt so ein bisschen wohlfeil an, aber dass nur über die beiden männlichen Genossen gesprochen wird.
Wir hatten gerade Frau Geiwitz hier im Interview.
Ja, ich finde mit Clara Geiwitz, die mich aus der Arbeit auch der Friedrich-Ebert-Stiftung sehr eng begleitet hat, die auch eine Menge einzubringen hat. Ich war bei ihr bei eben der Landtagswahl in Potsdam gewesen, auf dem Markt dort und wie die Leute ihr begegnet sind und wie sie auch sozusagen ein Gesicht für einige war. Sie hat ja dann am Ende nur knapp verloren. Das hat mich schon beeindruckt.
Klare Worte, Herr Mützenich. Ich glaube, es ist besser, wir beenden das Gespräch, ohne über den ersten FC Köln geredet zu haben, richtig?
Ja, aber wir dürfen ja die Hoffnung nicht aufgeben. Ne?
Und das tut ein Kölner doch nie.
Nein, eben. Deswegen ist es ja auch ein Déjà-vu. Ich meine, ich kenne das Müngersdorfer Stadion noch. Ne? Ken Zeltinger, der ist sozusagen hochgejetset. Und von daher, ja, ich kann nicht anders. Ne? Das wird schon irgendwo
klappen. Herr Mützen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Gestern großer Auftrieb an der Bundeswehr-Universität in München. Die Verteidigungsministerin rückte an, um das dort angegliederte Forschungsinstitut für Cyberdefense zu besuchen. Sie sprach im Audimax zum Offiziersnachwuchs, aber eigentlich zur ganzen Republik. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nicht weniger als eine Grundsatzrede ankündigen lassen. Da habe ich genauer hingehört. Und nicht nur ich, sondern auch Dr. Ulrike Franke. Sie sitzt im Londoner Büro des Thinktanks European Council on Foreign Relations und forscht schwerpunktmäßig zur deutschen und europäischen Sicherheit. Zudem ist sie eine Kollegin, eine Podcasterin, als Mitglied des Teams des deutschsprachigen Podcasts Sicherheitshalber. Guten Morgen, Frau Franke.
Einen schönen guten Morgen.
Wir haben gestern eine sehr interessante Rede der Verteidigungsministerin gehört. Was war das Neue aus Ihrer Sicht und was war das Wichtige?
Ja, ich fand die Rede in der Tat auch sehr interessant, habe sie mit großem Interesse verfolgt. Für mich war das Neue, Wichtige, dass Frau Kramp-Karrenbauer quasi die Aussage gemacht hat, Deutschland profitiert eigentlich wie kein anderes Land von der aktuellen Weltordnung. Das läuft unter dem Stichpunkt liberale Ordnung. Und das gibt es nicht zum Nulltarif.
Das gibt es nicht zum Nulltarif. Nicht bei uns und nicht anderswo.
Ihre Hauptaussage war eben, dass Deutschland nicht mehr länger sich einfach hinstellen können und quasi die Aufrechterhaltung dieser Ordnung und der Schutz dieser Ordnung den anderen überlassen können.
Mir ist das auch aufgefallen, dass sie gesagt hat, das gibt's nicht zum Nulltarif. Sie hat auch gesagt, wir müssen die Kosten tragen.
Die materiellen und die moralischen Lasten.
Nun finde ich das als politischer Journalist interessant, aber ich bin auch Vater von zwei Söhnen. Muss ich mir Sorgen machen, dass die deutsche Außenpolitik hier sich in neue Dinge begibt, die auch schmerzhaft werden können?
Die Sorge sollte eher daher kommen, dass wir eine sich verändernde Weltlage haben. Und ja, das kann konkret bedeuten auch, dass wir zum Beispiel mehr Militäreinsätze haben, wobei das keine zwangsläufige Konsequenz von dem ist, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, ihr ging es vor allen Dingen darum, dass wir uns einfach nicht mehr zurücklehnen können und hoffen, dass alles gut gehen wird, weil es danach einfach aktuell nicht aussieht.
Gehen wir es gerne Schritt für Schritt durch. Frau Kramp-Karrenbauer möchte augenscheinlich die Institutionen auch umbauen in unserer Republik. Sie spricht von einem nationalen Sicherheitsrat, den wir bräuchten. Würde der auch entscheiden, wo die Bundeswehr im Ausland hingeht oder nicht?
Jein, also entscheiden würde er nicht. Erstmal ist die Frage, wie genau dieser nationale Sicherheitsrat überhaupt aussehen sollte. Das ist insofern ein bisschen schwierig, als dass andere Länder, die derartige Räte haben, haben andere politische Systeme. Also das Beispiel, was häufig verwendet wird, ist das des Nationalen Sicherheitsrats aus den USA. Aber die USA haben natürlich ein Präsidentialsystem, in dem der Präsident alleine viel mehr entscheiden kann. Und hier ist der Nationale Sicherheitsrat ein Beratergremium, der dem Präsidenten ja Empfehlungen gibt, was er machen soll. Und der Präsident entscheidet dann. So funktioniert das natürlich in Deutschland nicht. Also Deutschland hat ja, was wir eine konsensuale Außenpolitik oder Außen- und Sicherheitspolitik nennen. Das heißt, wir haben verschiedene Akteure in Deutschland, die gemeinsam Außen- und Sicherheitspolitik machen. Erstmal schon mal in der Koalition. Es ist ja auch so, dass in den Regierungen in der Regel das Außenministerium und das Verteidigungsministerium in der Hand von verschiedenen Parteien liegt. Das ist so das Erste.
Zuletzt haben die ja gegeneinander Außenpolitik gemacht in unserem Fall. Der letzte Vorschlag von Frau Kramp-Karrenbauer, dem ist ja heftig widersprochen worden vom Außenminister.
In der Tat, und das ist auch so ein Problem. Also wir haben eben hier diese Ministerien, wir haben natürlich ganz wichtig den Bundestag. Deutschland ist ein parlamentarisches System und gerade im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn es zum Beispiel um die tatsächliche Entsendung von Bundeswehrsoldaten geht, dann entscheidet in letzter Instanz natürlich der Bundestag. Also insofern dieses wie auch immer definierte Gremium, dieser Nationale Sicherheitsrat, würde nicht alleine Entscheidungen treffen, aber er könnte eben die Möglichkeit geben, dass wir versuchen, langfristiger, strategischer zu denken, Krisen nicht erst dann anzugehen, ja, wenn sie denn aufkommen, sondern vorher bereits zu koordinieren, um eben auch zu vermeiden, so eine Situation, wie wir jetzt mit dem Vorschlag zur Schutzmission in Syrien hatten, dass man eben den Eindruck hat, dass das eine Ministerium gegen das andere oder der eine Minister gegen den anderen agiert.
Die Verteidigungsministerin hat mehrere Weltregionen konkret angesprochen. Begonnen hat sie, was ich persönlich überraschend fand, mit der Sahelzone. Können Sie mal erklären, warum ist die Sahelzone für uns von Interesse? Das ist doch nun wirklich weit weg.
Also bei der Sahelzone konkret sind eigentlich zwei Punkte besonders zu betonen. Zum einen die terroristische Bedrohung. Also hier geht es darum zu vermeiden, dass wir Länder oder Weltregionen haben, die Terroristen einen sicheren Hafen bieten und in dem sich terroristische Gruppierungen zurückziehen können und bilden können. Das ist das Erste. Und das andere, wenn es um Afrika geht, geht es für Deutschland und Europa natürlich auch sehr stark um Fluchtursachenbekämpfung. Insofern ist Afrika und die Sahelzone da für Deutschland durchaus von Interesse.
Ich war auch schon mal in der Sahelzone als journalistischer Begleiter einer Delegation der Bundeskanzlerin. Ich habe auch die Bundeswehr dort besucht. Ich glaube, es ist doch so, dass die Franzosen dort richtig harte Terrorbekämpfung machen und die Bundeswehr rückt danach in die etwas freigekämpften Räume. Wäre es denn realistisch, dass die Bundeswehr tatsächlich da, ich sag mal flapsig, an die Front geht? Und ist es das, was Frau Kramp-Karrenbauer will und was wir brauchen?
Ich habe es jetzt nicht so gehört, als wollte Frau Kramp-Karrenbauer spezifisch sagen, wir müssen jetzt in der Sahelzone XY machen. Meiner Ansicht nach war ihre ganze Rede darauf gepolt, und das fand ich sehr positiv, zu sagen, wir müssen uns wieder mehr bewusst machen, dass Deutschland eben strategische Interessen hat und wir müssen das auch zugeben. Das hat sie auch so gesagt.
Wir vertreten jeden Tag unsere Interessen, aber wir müssen endlich anfangen, das auch zuzugeben.
Und das ist in der Tat etwas, wo wir uns in Deutschland immer recht schwer mit tun und häufig eben nicht bereit sind, über Interessen zu sprechen. Und wir wollen dann lieber über, ja, teilweise humanitäre oder moralische Punkte sprechen, aber wirklich strategische Interessen. Diese Formulierungen, diese Sprache ist etwas, was uns in der Regel eher fremd ist. Und ich glaube, in diese Stoßrichtung ging die Rede von der Bundesverteidigungsministerin.
Sie hat noch einen zweiten Ort genannt, den ich ebenfalls überraschend fand. Sie hat gesagt, man solle den indopazifischen Raum in den Blick nehmen. Dort müssten wir Präsenz zeigen für unsere Partner, die sich, Zitat, gegen den chinesischen Machtanspruch, Zitat Ende, wehren.
Es ist an der Zeit, dass Deutschland auch ein solches Zeichen setzt, indem wir mit unseren Verbündeten und Freunden Präsenz in dieser Region zeigen.
Was meint die Verteidigungsministerin damit?
Also hier sehe ich zwei Aspekte. Zum einen hat sie auch sehr früh in der Rede eben genau diese neue Art der Machtpolitik, der Großmachtpolitik angesprochen, die wir zunehmend sehen zwischen den USA und China insbesondere. Also Great Power Politics is back quasi. Und spezifisch, was den Indo-Pazifik angeht, der Punkt hier, warum hier Deutschland überhaupt eine Rolle spielen sollte, ist das Recht auf die freie Schifffahrt. Es ist ja so, dass China zunehmend in seinem Umkreis, im Seebereich um China herum, versucht, die freie Schifffahrt ja zu beschneiden, zunehmend zu kontrollieren. Und andere europäische Partner, insbesondere Frankreich und auch Großbritannien, sind im südchinesischen Meer zum Beispiel unterwegs mit ihren Marinen, mit der Navy, um China zu signalisieren, wir stehen ein für das Recht auf die freie Schifffahrt. Und die freie Schifffahrt in internationalen Gewässern ist nun etwas, das von Deutschland von fundamentalem Interesse ist. Da geht es vor allen Dingen um Wirtschaftsinteressen. Und das ist auch einfach internationales Recht. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo Deutschland profitiert von der Situation, dass es dieses Recht gibt und dass andere, die USA, Frankreich, Großbritannien etc., sich dafür einsetzen, dass es durchgesetzt wird. Aber wir uns bisher weitestgehend zurücklehnen und sagen, wir lassen das die anderen machen. Und da legt Frau Kramp-Karrenbauer ihren Finger eigentlich in eine Wunde, dass das eben ja auf Dauer so nicht funktioniert.
Eine Frage, die ich finde, die sich fast aufdrängt, ist, diese ganzen neuen Aufgaben, kann die Bundeswehr das überhaupt? Wir hören und lesen doch ständig, dass die Bundeswehr oder ihre Gerätschaften jedenfalls in einem jammervollen Zustand sind.
Hier war Frau Kramp-Karrenbauers Hauptantwort, würde ich sagen, das Versprechen, dass der Verteidigungshaushalt eben steigen soll, dass es mehr Finanzierung geben soll. Und sie hat konkrete Zahlen genannt. Und zwar sagte sie, bis 2024, also in 5 Jahren, soll das Verteidigungsbudget auf 1,5% des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik ansteigen und bis 2031 dann auf die 2% des BIPs, was ja so die NATO-Richtlinie ist. Also insofern ist eine Antwort, mehr Geld auszugeben. Es gibt aber ja auch innerhalb der Bundeswehr verschiedenste Reformanstrengungen, die ja schon von ihrer Vorgängerin, Frau von der Leyen, angestoßen wurden und die jetzt auch weitergeführt werden.
Frau Franke, das war ein interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Damit schalten wir nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Robin.
Lass uns über Airbnb reden. Vom Zimmervermittler zum Global Player im internationalen Tourismus. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die mit dem Börsengang im kommenden Jahr gekrönt werden soll. Und das weckt jetzt schon Begehrlichkeiten.
Airbnb wird von Investoren mit bis zu 42 Milliarden US-Dollar bewertet und sie versuchen offenbar jetzt schon indirekte Anteile zu kaufen, also vor dem Börsengang. Dafür werden scheinbar Zweckgesellschaften gegründet von Risikokapitalanlegern, zum Beispiel aus dem Silicon Valley. So wollen sie eben dann später von dem geplanten Börsengang profitieren oder von einem Verkauf. Das ist vor allem für Hedgefonds interessant. Von dem Börsengang wird sich also durchaus ganz schön viel erhofft. Das Unternehmen kämpft mit diversen Problemen. Zum Beispiel ist das Vertrauen der Nutzer merklich gesunken. Daher sollen im kommenden Jahr alle 7 Millionen Unterkünfte der Plattform überprüft werden, auf das, was sie auf der Seite angeben.
Und Sophie, Walt Disney hat gestern gemeldet, wie das vergangene Quartal für sie gelaufen ist. Es ist das letzte Quartal, bevor der Krieg der Streaming-Plattformen jetzt so richtig anläuft. Disney Plus kommt ja nächste Woche in den USA, Kanada und den Niederlanden raus. Wir in Deutschland müssen noch länger warten. Wie ist es gelaufen?
Es ist sehr gut gelaufen, Robin. Also die Erwartungen der Analysten waren sehr viel schlechter als das, was wir gestern tatsächlich dann gesehen haben. Der Umsatz ist mit 19,1 Milliarden Dollar ganz leicht besser ausgefallen als die Erwartungen. Der Gewinn deutlich besser, 1,07 Dollar pro Aktie. Erwartet hatte man 95 Cent pro Aktie. Die Aktien von Disney sind nach der Veröffentlichung dieser Zahlen um knapp 6% gestiegen. Aber noch viel wichtiger als die Zahlen, die ja die Vergangenheit beschreiben, Robin, sind die Einblicke gewesen in den neuen Streamingdienst Disney Plus, der ja die Zukunft des Unternehmens maßgeblich mitbestimmen wird. Und so war es auch das allererste Thema im Earnings Call noch, bevor es um den Rest des Unternehmens ging. Hören wir mal rein, was CEO Bob Iger dazu gesagt hat.
With the launch of Disney Plus, we're making a huge statement about the future of media and entertainment and our continued ability to thrive in this new era.
Disney selbst rechnet damit, dass sie bis 2024 60 bis 90 Millionen Kunden haben werden weltweit. Morgan Stanley geht sogar noch von mehr aus, nämlich von 70 bis 100 Millionen.
Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
Dass Berlin einfach nicht bauen kann. Das Einheits- und Freiheitsdenkmal, eine riesige Wippe, die direkt am wiederaufgebauten Stadtschloss, dem Humboldt-Forum, stehen soll, kann vorerst nicht gebaut werden. Pünktlich zum morgigen 30. Jahrestag des Mauerfalls ist ein Baustopp erlassen worden. Schuld sind Wasser-, Zwerg- und Rauhautfledermäuse, die dort wohnen. Weil die Fledermäuse jetzt in den Winterschlaf gehen, verzögert sich der Baubeginn um mindestens ein halbes Jahr. Damit geht die Planung des Einheitsdenkmals ins zweite Jahrzehnt. 1999 wurde die Idee angestoßen, erst 2009 gab es den Wettbewerb und 2019 immer noch keinen Baubeginn. Wenn es so weitergeht, dann wird der Bau des Einheitsdenkmals am Ende länger dauern, als die Mauer jemals gestanden hat.
Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
Dass Marius Müller-Westernhagen nochmal ein Experiment wagt, das Pfefferminz-Experiment. So heißt seine neue Platte, die heute erscheint. Das Experiment besteht darin, dass Westernhagen seine alte Kultscheibe mit Pfefferminz bin ich dein Prinz aus dem Jahr 1978 nochmal neu einspielt. In einer alten Holzkirche im, aus musikhistorischer Sicht, legendären Woodstock hat sich Westernhagen mit ein paar hochkarätigen Musikern an seine großen Hits von damals rangewagt. Johnny Walker, Dicke, Willi Wucher und natürlich auch mit 18. Zum Vergleich, so klang das 1978.
18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band.
Und jetzt, über 40 Jahre später, hört man einen etwas gesetzteren Marius. Mehr Blues, mehr Country und irgendwie mehr Ruhe.
Hey, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Meine Mutter nahm mir das immer krumm. Ich soll was Seriöses werden. Wir verdienen 400 Mark pro Auftritt für eine Rolling Stones Kopie.
Ich finde, auch Hymnen haben das Recht zu altern. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Wir hören uns wie immer nächsten Freitag wieder. Ihr Robin Alexander.